Ich habe einen Termin mit Herrn Enzelauer.
Ja, das ist im 6. Stock. Wenn Sie aus dem Fahrstuhl rauskommen, Kerzen gerade aus, ist das direkt am Büro.
Super, danke.
Ich bin im Stadtarchiv. Im Archivum. Das ist in der Neckarstadt West in einem alten Hochbunker. Ein grauer, massiver Klotz. Mit dem Aufzug fahre ich in die 6. Etage. Das Stockwerk ist verglast und man kann über die ganze Stadt und über den Hafen schauen. Und da gibt's vor allem viel Industrie. Ein rauchender Schornstein reiht sich hier an den nächsten.
Hallo, Viktoria Reich. Viktoria Reich. Super, danke schön.
Sie waren noch nicht bei uns.
Nee.
Das ist auch schon gut. Dann ich mir gleich mal den Benutzungsantrag, den müssen wir voranstellen.
Okay, super.
Die erste Hürde haben Sie genommen, haben Sie gefunden. Aber Sie waren schon mal im Haus, oder?
Nee.
Auch noch nicht.
Ich wohne erst seit 2 Wochen in Mannheim.
Ah, gut, dann sind Sie exportiert sozusagen.
Um die Bibliothek zu nutzen, muss ich natürlich erstmal eine Menge Unterlagen ausfüllen. Markus Enzenau vom Stadtarchiv hilft mir dabei.
So, das gucken wir mal bitte aus, das ist der Benutzungsantrag, das ist das Merkplatz zur Datenschutz.
Wir sprechen also über mein Vorhaben, was ich konkret machen will, was ich dafür aus dem Stadtarchiv brauchen könnte, wie sich das so umsetzen ließe. Und auf einmal wird Markus Enzenauer ganz aufgeregt. Er sei da letztens auf was gestoßen.
Ach, wo war denn das jetzt wieder? Das habe ich doch letztens erst... Das ist mir doch letztens erst zugegangen worden. Das war interessant, da war so... Das ist was wirklich für Sie interessant ist. Da gab es eine Villa in der Oststadt, die war vollgestopft mit solchen kolonialen Devotionalien. Und da gibt es ja Bilder dazu. Das war so industrielle Villa, Mensch, wie hießen sie? Das habe ich bestimmt da irgendwo. Wo war denn das? Ja, mystisches. Das war ein Druck tatsächlich, das hat er machen lassen, der Eigentümer dieses Hauses. In der Oststadt war es auf jeden Fall. Ich kriege jetzt nicht genau die Adresse hin, aber das finde ich. Und dieser Eigentümer hat also die Räumlichkeiten innen fotografiert. Da war alles voller, also Speere, Schilder, Masken, Felle. Das hat ausgesehen wie ein Museum. Und das war eindeutig, das war also nur aus der Kolonie raus, ganz klar.
Und das war jetzt erst, oder?
Nee, das war tatsächlich in den 20er Jahren oder Kaiserreich 20er Jahre. Und das ist auch eine, also diese Publikation oder diese Dokumentation ist auch aus der Zeit gekommen. Ja. Aber das sieht man mal, wie das eingerichtet war. Das ist halt das Interessante. Das war ein Privatmann, der das gemacht hat. Das haben wir auf jeden Fall auch hier.
Markus Enzenauer sucht ein wenig.
Ja. Erik, hallo, grüß dich. Schön, dass du anrufst. Erik, erinnerst du dich? Ich hab dir mal irgendwann in digitaler Form
telefoniert mit seinem Kollegen.
Das ist schon eine Weile her. Und zwar, ich hatte damals darum gebeten, dass wir das unbedingt aufheben, weil da Innenaufnahmen dabei waren mit einer ganzen kolonialen Devotionalie. Erinnerst du dich noch? Weißt du, wo wir das abgelegt haben? Okay, und wo ist das jetzt abgelegt? Online. Aber nicht als Digitalisator irgendwie, oder? Oder kann ich es irgendwo einsehen? Ja, ich sehe es, ja. Okay, alles klar, ich sehe es gerade, ja. Genau, und dann gibt es Web 190 PDF, richtig, da ist der Link. Gut, alles klar, sehr gut, vielen Dank. Hast mir sehr geholfen, Dankeschön. Tschüss.
So. Und findet die Akte. Immer wieder pustet Markus Enzenauer los, während er mir die Bilder zeigt. Ein bisschen kann ich ihn verstehen. Das Ganze ist einfach ziemlich absurd.
Da zum Beispiel diese Waffensammlung, das ist jetzt so eine hier. Und da zum Beispiel, das ist jetzt schon, das sieht man, diese Leopard-Fälle. Wahrscheinlich, oder das Bild ist dokumentiert irgendwo. Das ist jetzt, müssen wir mal schauen, also das wird ja wahrscheinlich fortlaufend gezählt sein. Da auch wieder, ne? Ganz klar, das ist alles aus der Sammlung. Das
ist völlig zugestellt.
Völlig zugestellt, oder hier, ne? Also das ist 100% alles nicht auf legalem Wege gesammelt. Und da hat man jetzt hier bei den Bildbeschreibungen...
Er zeigt mir viele Bilder von einer alten Villa in Mannheim. Und vollgestopft trifft es wirklich ziemlich gut. Auf dem Boden liegen Zebra-, Tiger- und Leopardenfelle. Und an den Wänden hängen Antilopenköpfe, Masken, Speere und Waffen. Dazwischen eine Samurai-Rüstung und einzelne Vitrinen, in denen kleine Bronzefiguren stehen. Daneben Ringe und Ketten. Eins der Regale sieht tatsächlich aus wie ein kleiner Altar. Sogar ein geschnitzter Elfenbeinzahn liegt drauf. Der ist nicht nur fast einen Meter lang, sondern wiegt wahrscheinlich auch ungefähr 10 Kilo. Der Mann, der in dieser Villa gelebt hat, hat die ganzen Gegenstände wahrscheinlich aus dem Ausland mitgebracht. Und ob das alles auf legalem Wege geschehen ist, das bezweifle ich gerade eher. Mein Sensor für koloniale Raubkunst schlägt auf jeden Fall an. Ich will unbedingt mehr darüber wissen.
Und weiß man, wer die Person ist, die da gewohnt hat in diesem Haus?
Ja, das weiß man nicht. Das muss man schauen. Und zwar, diese Villa hat gehört damals. Ich wusste es, Moment, ich versuch's mal so über die Datenbank rauszufinden. Und zwar, Titel fingiert, Autor durch Recherche ermittelt. Albert Wagenmann angeblich. Albert Wagenmann, das kann sein, das war. Moment, wer war Albert Wagenmann?
Ja. Wer war Albert Wagenmann? Wieso hatte er diese ganzen Gegenstände? Woher kamen sie? Und was ist aus ihnen geworden? Die deutsche Kolonialzeit liegt über 120 Jahre zurück. Die Idee vom Platz an der Sonne ist vergangen. Und die Welt von damals längst eine andere. Doch die Kolonialgeschichte wurde nie richtig aufgearbeitet. Nicht in Europa, nicht in Deutschland und nicht in Mannheim. In diesem Podcast will ich herausfinden, wie das Erbe des Kolonialismus fortwirkt. In unseren Köpfen und unseren Institutionen. Und wer übernimmt die Verantwortung für dieses Erbe?
So eine Geschichte macht nur traurig.
Da gab es eine Villa in der Oststadt, die war vollgestopft mit solchen kolonialen Devotionalien.
Das vielleicht war eine Warnung, mir zu sagen, ja, mit Deutschen zu arbeiten. Denk immer nach, du bist dunkel.
Und an dem Fluss haben sie noch Gold entdeckt und dachten, sie könnten da noch Gold machen.
Es ist grausam, was damals geschehen wurde.
In der heutigen Zeit?
Nein, ich würde es heute nicht mehr so machen. Das ist doch, nein, weil ich bin ja mit meinem Zeitgeist auch anders geworden. Nein.
Es ist eine Verweigerung der Auseinandersetzung mit der Geschichte, was da passiert.
Vier Straßennamen Rheinau-Süd. Nachtigall, Lüderitz, Leutwein und Sven Hedin.
Für uns, sie sind die, uns unsere Zukunft weggenommen haben. Und hier, sie werden von euch gefeiert.
Das ist Ein Platz an der Sonne. Ein Podcast des Mannheimer Morgen und mir, Viktoria Reich. Folge 2, Ein Haus voll Afrika. Ich habe eine Spur, die mich weiterbringen könnte. Der heutige Eigentümer des Hauses in der Mollstraße. Laut Enzenauer hat er dem Archivum die Fotos überlassen. Also mal sehen, was sich da herausfinden lässt. Tatsächlich spuckt mir Google einen Namen aus. Walter Okon, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte gehofft, die Person würde auch Wagenmann heißen, sei vielleicht irgendein Verwandter von Albert Wagenmann und könne mir mehr über ihn erzählen. Aber mal abwarten. Walter Okon lädt mich zu sich ein, damit ich mir das Haus und die Unterlagen selbst ansehen kann. Die Mollstraße liegt in der Mannheimer Oststadt. Vor den großen Villen parken protzige SUVs und zwischen den Anwaltskanzleien und Versicherungsagenturen steht eine Klinik für Schönheitschirurgie. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die 300-Jahr-Feier Mannheims aus der letzten Folge. Genau dieses Viertel ist damals entstanden. Und hier steht die frühere Villa von Albert Wagenmann. An einem Freitag besuche ich Walter Okon.
So, wo kommen Sie jetzt her?
Nee, aus der Redaktion. Genau, mit dem Fahrrad.
Ja. Okon ist groß und schmal. Er trägt Glatze und einen blauen Rollkragenpullover. Er wirkt seriös und sehr geschäftsmäßig, ein wenig zurückhaltend.
Ja, danke, ja, gerne. Sehr schön bei Ihnen.
Ja, wenn es Ihnen gefällt, danke.
Der schwarze Rahmen seiner Brille unterstreicht den ernsten Gesichtsausdruck. Wir sitzen an einem großen Tisch in einem offenen Wohn- und Esszimmer. Und an der Wand steht ein Klavier.
Seit wann wohnen Sie hier schon?
Seit
99? Also schon eine Weile.
Wie viel hat man 99 für dieses Haus bezahlt?
12 Millionen D-Mark und hat 500.000 nochmal reinsteckt für die Renovierung. Also das sah alles ganz anders aus. Das waren alles einzelne Zimmerchen und da habe ich dann alle Wände rausgemacht.
Von dem ursprünglichen Haus steht also nicht mehr so viel. Und trotzdem lässt die Fassade darauf schließen, wie es hier einmal ausgesehen haben muss.
Also die Geschichte von dem Haus ist an sich, ich bin 1905 vor einer Kopfsteinpflasterstraße gebaut worden, mit so einem Holzzaun und einem Garten hinten dran und hatte zwei Stockwerke und oben eine sogenannte Mansarde, wo die Knechte gewohnt haben. So, und dann im Krieg ist mir eine Bombe auf den Kopf gefallen und dann ist dieses Haus in der Mansarde bzw. das oberste Stock abgebrannt.
Und dann ist es das Gebäude ist wirklich beeindruckend. Zwei Stockwerke aus hellem Sandstein, an der Ecke ein Erker- und Rundbogenfenster mit Ornamenten. Und an der Fassade prangen Tierskulpturen. Mittlerweile ist klar, diese Familie Wagenmann war ziemlich wohlhabend.
Aber es war jemand, der halt viel in der Weltgeschichte rumgereist ist. Das beschreibt er ja auch und schreibt hier von seinem kleinen Häuschen. Und dass das hier irgendwie mit Sorgfalt behandelt werden soll. Und also mehr als genug zum Gucken gab es damals. Das war wohl der Garten oder vielleicht sogar was Ähnliches wie ein Wintergarten. Ja, also mit exotischen Pflanzen.
Albert Wagenmann scheint also ein reicher Typ gewesen zu sein, der viel gereist ist. Mit einer Leidenschaft für möglicherweise geraubte Kunst. Ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Ich sitze in dem Haus, in dem vor 100 Jahren einige 100 Figuren, Schmuckstücke, Instrumente, Felle und Waffen im Besitz dieses Mannes waren. Und es gibt da eine Frage, die sich alle stellen. Markus Enzenauer, Walter Okern und ich. Wo sind die ganzen Sachen geblieben? Ich versuche, mehr über Albert Wagenmann herauszufinden. Und tatsächlich mehrere Treffer bei Google. Ein Mannheimer Unternehmer, im Holzhandel tätig, Inhaber der Firma Luschka und Wagenmann. 1892 tritt er in die Firma ein. Dazu ein Bild von einem freundlich dreinblickenden Mann im Anzug mit beigem Hut, drahtiger Brille und einem an den Seiten gezwirbelten Schnurrbart. Und dann steht da noch dieser Satz. Mit ihm beginnt der Import von Holz aus fernen Ländern. Steckt hinter dieser Kunstsammlung etwa noch mehr? Die Homepage bleibt da zwar unkonkret, aber ich kann mir genau vorstellen, was das bedeutet. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Also genau, während Deutschland Kolonien aufbaut und Menschen unterdrückt. Nach Macht und nach Rohstoffen sucht. Zu genau dieser Zeit beginnt Albert Wagenmann, Holz aus fernen Ländern zu importieren. Hat er in diesem Zusammenhang auch die ganzen Artefakte mitgebracht? Und war er vielleicht sogar selbst in den deutschen Kolonien?
Wenn Sie nach Afrika fliegen und steigen dort aus, dann haben Sie das Gefühl, dass es das Komische ist, dass einem die feuchte Wärme die Hosenbeine hochsteigt. Weil es ist Tag und Nacht fast gleich heiß, was wir hier die tropische Nacht nennen. Und es ist extrem feucht. Die Temperatur ist auch nicht mehr, also ist um die 30 Grad. Aber da trieft man vor Schweiß. Das ist einfach, das gehört dazu im Sägewerk. Trieft man noch mehr manchmal nach Schweiß, weil das zum Teil zwar seitlich offene Gebäude sind, aber es ist dann doch ein bisschen stickiger. Man wird eigentlich von den meistens guten Holzgerüchen eher beruhigt. Die riechen zum Teil wunderbar, so parfumartig. Und es gibt Holzarten, eine, auf Französisch heißt die Acajou, gehört zu der Mahagoni genannten, aber sie hat mit Mahagoni, also botanisch nichts zu tun, gehört zu einer dieser Holzarten, es riecht köstlich. Ich glaube, es gibt auch ein Parfum, was Acajou hieß. Und das hat so ein bisschen Pfeffer, Zimt, Fr- frische, ein bisschen Zitrone kann man vielleicht auch einmischen. Also ich bin jetzt kein Weinbeschreiber, ich beschreibe Sägemehl.
Ich weiß nicht, ob mir jemand schon mal den Geruch von Holz so genau beschrieben hat wie Rainer Wagemann. Er ist der Enkel von Albert Wagemann und hat früher selbst im Unternehmen gearbeitet. Er ist 84 und macht gern Scherze. Ich treffe ihn, um mit ihm über seinen Großvater zu sprechen. Es ist ein goldener Herbsttag Anfang November. Die Blätter sind mittlerweile von den Bäumen gefallen, schmücken Straßen und Gehwege. Und ich bin mal wieder in der Mannheimer Oststadt. Langsam gewinne ich den Eindruck, dass dieser Stadtteil zum Dreh- und Angelpunkt der Geschichte wird. Die tiefstehende Nachmittagssonne taucht das Penthouse von Rainer Wagemann und seiner Frau Bertha in warmes Licht. Von hier sind es nur wenige Minuten in die Mollstraße. Als ich mich an den schwarzen Esstisch setze, begrüßt mich Bertha Wagemann mit den Worten: Da sind Sie gerade erst im Esszimmer angekommen, da sind Sie schon einmal durch Afrika durch. Was sie damit meint? Ihr könnt es euch sicher vorstellen.
Ich kann Ihnen hier draußen einen Elfenbeinzahn zeigen, der hübsch geschnitzt ist und auf dem ist ein Arzt und eine Hebamme und ein Kind und so weiter zu sehen.
Neben dem Stoßzahn gibt es noch viel mehr. Ein Schränkchen aus Korea im Wohnzimmer, eine westafrikanische Stiermaske im Flur und chinesisches Seidenpapiermalerei im Arbeitszimmer. Außerdem einige Vitrinen voll mit kleinen Holzfiguren und geschnitztem Elfenbein. Hier ist es zwar längst nicht so vollgestellt wie in der Villa des Großvaters, aber trotzdem ist die Menge an Stücken beeindruckend. Rainer Wagemann sammelt offenbar auch sehr gern. Manches kommt mir sogar bekannt vor, von den Aufnahmen, die ich im Archivum entdeckt habe. Vielleicht irre ich mich aber auch.
Mein Großvater kam ursprünglich aus Karlsruhe. Meine ganze Familie stammt da unten vom Kaiserstuhl irgendwo her. Er hatte einen Onkel. Wie der dazu kam, sich mit Holz zu befassen, weiß ich wirklich nicht. Er hatte es aber bereits. Und der hatte keine Kinder und sagte, ich brauche jemanden, der mir hilft. Und dann gab es diesen Albert, der wohl ein aufstrebender junger Mann war. Und er sagte, das interessiert mich, aber das mache ich. Und ich kann mir auch vorstellen, warum er es wurde aus der Sicht des Onkel Julius. Der Onkel Julius war nämlich auch ein Sammler. Und da haben, ich vermute, die beiden in ihrer Freizeit nicht nur über Holz geredet, sondern auch über Sammlungen.
Aha. Noch ein Sammler. Das scheint bei den Wagemanns in der Familie zu liegen. Das Holz kam aber über Umwege in das Mannheimer Unternehmen.
Also der Großvater war nicht in Afrika. Der hat es in Frankreich gekauft und hat dort nach Angebot und Nachfrage gehandelt. Das sag's mal ganz einfach. Hat gesagt, ich brauche das und das. Hat, glaube ich, auch das gute Gefühl gehabt, was seine Kunden wollen. Und das hat er, glaube ich, sehr gut gekonnt.
Frankreich hat zu dieser Zeit einige zentralafrikanischen Kolonien wie Gabun und Kongo und sitzt also an der Quelle. Der Großvater ist gar nicht nach Afrika gereist. Aber wie ist er dann an die ganzen Artefakte gekommen?
Im Kunsthandel erworben. Hatte da aber lebhafteste Beziehungen zu den guten deutschen Kunsthändlern und hatte eine freundschaftliche Beziehung zum damaligen Direktor des Reichsmuseums.
Kunsthandel also.
So freundschaftlich, dass er dort auch im Einkauf beteiligt war und zum Teil auch Sachen geschenkt hat.
Albert Wagemann gehört zur Mannheimer High Society. Er trifft sich mit wichtigen Leuten und ist Mitglied in diversen Männerclubs.
Er war aus irgendeinem Grund, war er Konsul von Lettland. War vielleicht auch, weil er erfolgreich war, hat man ihm das sozusagen gebeten, das auch zu machen. Aber da gibt es keine Klagen, dass er es schlecht gemacht hätte. Sondern er war in dieser damals doch sehr aufstrebenden Stadt, war er einer der aufstrebenden Bürger.
Ihr erinnert euch an Folge 1 und die Jubiläumsfeier Mannheims 1907. Und da ist natürlich auch das Unternehmen Luschka und Wagemann vertreten. Zwischen den Gewächshäusern und den Villen steht der Ausstellungspavillon des Unternehmens. Naja, Pavillon ist etwas untertrieben. Es ist eher eine riesige Blockhütte. Eine Wand ist mit einer Regenwaldlichtung bemalt und davor stehen unter anderem große Holzblöcke. schwarzes Ebenholz aus Nicaragua, rötliches Rosenholz aus Brasilien und Mahagoni. 147 verschiedene Holzarten. Das Geschäft mit den Tropenhölzern boomt. Albert Wagenmann, der aufstrebende Bürger, hat also nicht nur gerne Kunst aus aller Welt in seiner Villa ausgestellt. Er hat sein Unternehmen und seinen Wohlstand mit Ressourcen des afrikanischen Kontinents aufgebaut. Auch sein Sohn Rolf steigt ins Familienunternehmen ein. Irgendwann reist er nach Westafrika und lernt dort das Holzgeschäft kennen. Und auch er ist leidenschaftlicher Sammler. Rainer Wagenmann zeigt mir Fotos aus dieser Zeit. Es muss in den 30ern gewesen sein. Im dichten Wald bearbeiten gleich mehrere Männer die meterdicken Stämme gleichzeitig. Wegen der großen, weitläufigen Wurzeln stehen sie auf einem selbstgebauten Bambusgerüst, das ziemlich instabil aussieht. Es muss heiß sein, die Arbeiter tragen keine T-Shirts. Immerhin scheinen die hohen Baumkronen ein bisschen Schatten zu spenden. Mit robusten Seilen ziehen die Arbeiter die gigantischen Stämme aus dem Dickicht, um sie anschließend flussaufwärts in den nächsten Hafen zu treiben. Den Kongo teilen sich zu dieser Zeit Frankreich und Belgien. Kurz darauf ändert sich die Situation der Familie. Der Zweite Weltkrieg tobt. Am 5. September 1943 gibt es einen Luftangriff auf Mannheim. 554 Bomben machen aus der Stadt ein Ruinenfeld. Vom Unternehmensgebäude, vom Wohnhaus und vom Sägewerk bleiben nur noch Trümmer. Über 2000 Menschen sterben. Und während seine Kollegen an der Front um ihr Leben kämpfen, baut Rolf Wagenmann das Unternehmen wieder auf.
Sein Vater, mein Großvater, ist nämlich 1942 gestorben. Da war er dann nach damaliger Sprache UK, das heißt, er durfte nicht mehr an die Front, weil er das Unternehmen führen musste. Sonst wäre er nach Stalingrad geraten. Das war das, die Kompanie, die nach Stalingrad geraten ist. Steht dann nach dem Krieg mit einem Sohn, meine Geschwister kamen 47 und 49, vor einem Scherbenhaufen.
Alles kaputt. Wohnhaus
zerschmissen, Bürohaus zerschmissen, Lager leer. Ja, und er hat gesagt, ich muss irgendwie wieder anfangen. Das hat er hingekriegt. Ich glaube, es hat eine wahnsinnige Energie gekostet, wenn man sich das heute überlegt. Ja.
Und eine Situation ist Rainer Wagenmann besonders im Gedächtnis geblieben. Es ist Anfang der 50er. Der Vater ist begeisterter Bergsteiger und die Familie verbringt die Winterferien im Allgäu.
Das war auch so, ich erinnere mich an die damaligen Hotelzeiten. Hurra, wir haben überlebt. Also so viel Sahnetorte, wie die gegessen haben, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Und gefeiert.
Und dann war er ein anerkannter, erfolgreicher Mannheimer Unternehmer.
Es ist die Nachkriegszeit und die Anfänge des Wirtschaftswachstums. In Deutschland wird viel gebaut und Holz ist einfach überall. In Türen, Fensterrahmen, Zigarrenkisten und Schrankwänden. Aber deutsches Holz wird immer knapper. Und weil zu dieser Zeit alle davon ausgehen, dass der Regenwald unerschöpflich sei, hat Rolf Wagenmann eine Geschäftsidee. Sein Unternehmen macht zu dieser Zeit schon 70% des Umsatzes mit Tropenholz. Und deswegen schreibt Rolf Wagenmann zwei alten Freunden aus Frankreich und Belgien. Sie machen etwas, was bis dahin kein Unternehmen getan hat. Sie bauen ein Sägewerk in Die Monika, ein kleines Dorf mitten im Mayombe-Gebirge, in der heutigen Republik Kongo neben Gabun und Kamerun.
Kongo-Brazzaville hieß das früher. Also ich glaube, der normale französische Name hieß sogar zu Kolonialzeiten Moyen-Kongo, Mittel-Kongo, also die französische Kolonie. Die hatten ein für Deutschland wichtiges Holz, Limba, was damals 50% mindestens jeder Tür war aus diesem Limbarholz. Soweit war Deutschland der dominierende Markt. Das hat mein Vater, der fließend Französisch sprach, das gehört hier bei der Familie dazu einfach, hat sich engagiert Anfang der 50er Jahre in der Aufbruchstimmung nach dem Krieg. Wir haben überlebt, wir wollen was anrichten. Afrika mochte er, hat sich mit einem französischen Partner und einem belgischen Partner zusammengetan und die haben einen Holzgewinnungsbetrieb dort unten aufgebaut. Monsieur, also Vigoureux war der Mann vor Ort. Schöner Name auch, Vigoureux, ein starker. Ja. Und der in dem sogenannten Mayombe-Gebirge, Mayombe, ja, schöne Flüsse, ein bisschen Savanne zwischendurch, landschaftlich reizvoll.
Neben dem Sägewerk bauen sie bunte Holzhäuschen für die ArbeiterInnen, eine Schule und ein Schwimmbad. Es gibt einige Lagerschuppen, eine Schlosserei, eine Kraftstation, sogar Bahngleise, die bis zum Hafen in Pointe-Noire führen. Drumherum erstreckt sich das Gebirge. Etwa 3000 Menschen arbeiten dort an der Holzgewinnung. Rolf Wagenmann und seine Geschäftspartner, die machen sich da eine gute Zeit. Und neben dem Holz finden sie noch etwas ganz anderes.
Dann haben die zur Anpflanzung von Limba Bananenplantagen gemacht, also da drin Limba gepflanzt, die Bananen natürlich verkauft. Ja. Und an dem Fluss haben sie noch Gold entdeckt und dachten, sie könnten da noch Gold machen. Das war eher eine Nebenbeschäftigung, glaube ich, aber immerhin, es war spannend zuzugucken. Und auch, ich hatte Ihnen vorhin ein Foto gezeigt, im Tal unten das Sägewerk, die Siedlungen der afrikanischen Mitarbeiter, ganze Mechanik auf dem Hügel mit Aussicht, wunderschön, eine im tropischen Stil, aber villaartig mit Bäumen und schön, wohnten die Vigoureux da oben. Ich war da, es war traumhaft schön.
In der Zeit von 1950 bis 1980 wird immer mehr Regenwald abgeholzt. Da verschwinden pro Jahr etwa 11 Millionen Hektar. 11 Millionen Hektar, das ist so viel wie die gesamte Waldfläche Deutschlands. Die Niederlassung läuft einige Jahre und auch Enkel Rainer steigt in dieser Zeit ins Unternehmen ein. Die Familie pendelt zwischen Dimonika im Kongo und Deutschland.
Es hat sich dann stärker entwickelt, weil auch die deutsche Konkurrenz Niederlassungen in Afrika gegründet hat. Und da musste man schon aufpassen, dass da eben nicht die guten Sachen vorher wegfischen.
Bei meiner Recherche bin ich auf Unterlagen des Landes Baden-Württemberg aus den 50ern gestoßen. Rolf Wagenmann beantragt damals einen Kredit bei der KfW. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber eine Sache macht mich stutzig. Rolf Wagenmann wusste, dass die Holzbestände von Limbaholz in Gabun, im Kongo und in Kamerun knapper werden. Er begründet seinen Antrag und seine Kreditwürdigkeit sogar damit. Sein Unternehmen werde dadurch noch viel erfolgreicher. Rolf Wagenmann und seine Partner, die wussten also, was sie tun. Heute gibt es jede Menge Artenschutzprogramme und Spendenaufrufe für den Regenwald. Aber in den 50ern, da wurde dieses Unternehmen sogar noch staatlich gefördert, weil es den Regenwald abholzte. Anfang der 60er gibt es im Kongo politische Unruhen. Kurz nach der Unabhängigkeit von Belgien kommt es zum Bürgerkrieg. Und der Kalte Krieg erreicht auch die afrikanischen Länder. Rolf und Rainer Wagenmann entscheiden sich dafür, die Niederlassung aufzugeben.
Man hat, glaube ich, in den 50er Jahren so die Vision des schönen, glücklichen Afrika gehabt. Und die Vision ist gescheitert, so wie sie ist. Aber die war da. Insofern war das natürlich nicht schön und wohl auch schmerzhaft, aber es war dann zu Ende und es hat sich auch gezeigt, dass diese Holzart Limba, die da gebraucht wurde, irgendwo auch ein Ende findet. Und auch vom Wald her, man konnte das eigentlich nicht mehr so machen.
Erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre werden sich ForscherInnen langsam bewusst, dass tropische Regenwälder keine unbegrenzte Ressource sind. Noch 1956 hatte das von Deutschland importierte Tropenholz einen Wert von etwa 200 Millionen Mark. Und Rolf Wagenmann ist in Mannheim ein gefeierter Unternehmer. Luschka und Wagenmann gibt es heute übrigens immer noch. Aus dem Tropenholzgeschäft sind sie ausgestiegen und über die Zeit im französischen Kongo, über die Niederlassung in Dimonika und die Abholzung schweigt die Website von Luschka und Wagenmann. Als ich Rainer Wagenmann frage, wie er heute dazu steht, dass er in Zentralafrika Teile des Regenwaldes abgeholzt hat, dass die EuropäerInnen dorthin gekommen sind, um sich zu bereichern, antwortet er:
Dieser Zeitgeist Recht auf Gewalt wurde so nicht reflektiert, sondern es gab einen Wald, es gab eine Forstbehörde und es gab die Nachfrage nach Holz. Die Forstbehörde war nach europäischen Nachhaltigkeitsregeln, soweit ich es erlebt habe, orientiert und es wurde auch streng kontrolliert. Es war eigentlich mehr der Gedanke, gerade in der Nachkriegszeit dieses Land zu entwickeln. Zumindest was der es war auf jeden Fall ein Gedanke. Es war
naja, das ist so wie mit den Erzen.
Anfangs fest in europäischer Hand. Das hat sich verändert. Das wurde auch respektiert. Und es ist dann also nicht so gekommen, was nicht allein an den Europäern liegt. Ich muss es mal so sagen. Ich weiß, man fängt immer an, das gleich so runterzureden und zu relativieren. Das möchte ich nicht. Aber ich glaube, man muss das in dem zeitlichen Zusammenhang sehen, der eine andere Denkweise war, als sie heute ist. Vielleicht ist sie in 20 Jahren auch wieder anders, als sie heute ist. Das kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Hier kommt Rainer Wagenmann ganz schön ins Straucheln. Auf der einen Seite erkennt er natürlich, dass das nicht so ganz richtig war, was er und sein Vater da gemacht haben. Gleichzeitig spüre ich sein Verlangen, sein Lebenswerk vor dem Hintergrund des Zeitgeistes zu verteidigen.
Würden Sie es nochmal so machen?
In der heutigen Zeit?
Nein, ich würde es heute nicht mehr so machen. Das ist doch... Nein! Weil man, ich bin ja mit meinem Zeitgeist auch anders geworden. Nein, würde ich nicht so machen.
Und dann kommen wir nochmal auf die Sammelleidenschaft der Familie und die Sammlung des Großvaters zurück. Rainer Wagenmann sagt mir, dass ein großer Teil der Sammlung wohl im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde oder verloren gegangen ist. Anders als auf Teile in seiner Unternehmensgeschichte ist er stolz auf diese Sammlung. Auch er zeigt mir noch einmal die Aufnahmen, die ich bereits von Markus Enzenauer und von Walter Okon kenne. Und tatsächlich gibt es in seiner Wohnung Gegenstände aus dieser Sammlung, die er geerbt hat. Er liest mir vor, welche Gedanken sein Großvater dazu hatte.
Ich bin mit dem sechsten Sinn behaftet, also Sammler und zwar Ethnograph. Von frühester Jugend blieb ich meiner Sache treu und habe in ungefähr 35 Sammeljahren manches zusammengetragen, später gesiebt und meine Sammlung wissenschaftlich geordnet nach dem Grundprinzip einer ethnografischen Sammlung, das ist nach der Herkunft und Bestimmungszweck. Der unerschöpfliche, aber ungemein lehrreiche Stoff einer derartigen Sammlung lässt nicht nur einen Blick in das Leben fremder Rassen und Völker zu, er nötigt uns allen, die wir uns auf höchster Kulturstufe fühlen, eine Achtung auf von dem Kunstsinn und der Kunstfertigkeit von Völkern, die oft nur und in weiten Kreisen als Wilde bezeichnet werden. Einige erklärende Bezeichnungen über Art und Charakter habe ich beigefügt. Eine eingehende Schilderung bei dieser flüchtigen Wanderung durch die Sammlung würde zu weit führen. Im Dezember 1919.
Naja, Albert Wagenmann scheint also zumindest verstanden zu haben, was er da gesammelt hat. Auch wenn er wahrscheinlich nicht hinterfragt hat, wie die Kunsthändler an diese Artefakte gekommen sind und auf welchem Weg sie nach Europa gelangten.
In meinen Sammlungen hier von Papier liegt ein Dankesbrief des damaligen Oberbürgermeisters Kutzer in Mannheim, der sich bei meinem Großvater bedankt für die Schenkung von wertvollen Benin-Bronzen.
Die jetzt Mannheim zurückgeben will.
Ja, dabei bin ich doch eigentlich erlassen.
Die Bronzen, über die ganz Deutschland spricht? Eigentlich wollte ich nur herausfinden, wer Albert Wagemann war und was aus seiner Sammlung geworden ist. Doch dann habe ich diese Geschichte entdeckt, die noch viel weiter geht. Die Objekte in seiner Wohnung hat Rainer Wagemann sicher nicht geraubt. Aber er profitiert davon, dass andere es getan haben. Das Unternehmen, sein Importgeschäft, die Abholzung des Regenwaldes. Das alles wurde ihm durch koloniale Strukturen erst ermöglicht. Und er hat sich dazu entschieden, sie zu nutzen. Er hat sich dafür entschieden, aber zu einer Zeit, in der ganz Europa der Meinung war, es sei okay. Und trotzdem gab es Menschen, die sich auch diesem Zeitgeist widersetzt haben. Diese Geschichte von Rainer Wagemann steht beispielhaft dafür, dass unsere Biografien, unser Alltag immer noch von kolonialen Strukturen und Raubbau geprägt sind. Wie wir alle profitiere auch ich jeden Tag von einem System, das auf Ausbeutung basiert. Der Akku in meinem Handy, der Laptop, auf dem ich tippe, die Kleidung, die ich trage. Die Liste ist endlos. Um Aluminium, Kobalt und Lithium zu gewinnen, werden immer noch täglich Wälder gerodet, Flüsse vergiftet, Menschen ausgebeutet und ganze Ökosysteme zerstört. Das war Folge 2 von Ein Platz an der Sonne, ein Podcast des Mannheimer Morgen und mir, Viktoria Reich. Recherche, Skript und Schnitt, Viktoria Reich. Redaktion, Julia Brinkmann und Florian Karlein. Musik und Sounddesign, Milan Hauke.
Podcast des Mannheimer Morgen.